Ja, kein Popcorn mehr. Mist. Und ich muss nachher mit meiner Frau noch sprechen über die Bedeutung der Predigt im Gottesdienst. Aber ja, das klären wir intern. Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil der Predigtreihe Prüfsteine des Gebetes zur Einstimmung. Eine Frau findet auf dem Flohmarkt ein gesticktes Wandbild. Darauf steht eben, Gebet verändert Leben, und sie findet das schön und nimmt das mit nach Hause. Sie hängt es an einen zentralen Platz über den Esszimmertisch. Als sie am nächsten Morgen wiederkommt, ist das Bild verschwunden. Sie wundert sich, findet es dann hinterm Bücherregal, ist etwas irritiert, hängt es wieder ins Wohnzimmer. Am nächsten Tag ist das Bild wieder verschwunden, wieder hinterm Bücherschrank. Und dann meinte sie zu Recht, einmal mit ihrem Mann sprechen zu müssen, was denn da los sei, und fragt, ob ihm das Bild nicht gefiele. Da sagt, doch, ist ein schönes Kunstwerk. Ob er denn mit dem Ort nicht zufrieden sei, sagt er, doch, eigentlich schon, der Ort passt. Fragt nochmal, ist es denn der Inhalt der Botschaft, der denn nicht gefällt? Sagt, doch, die Botschaft ist super. Ja, was ihn denn dann wirklich daran stören würde? Und dann sagt er, ich mag einfach keine Veränderung. Da heißt ja, Gebet verändert Leben. Wenn wir beten, dann wird sich was verändern. Also wer keine Veränderung möchte, darf nicht beten. Beten hat wirklich etwas damit zu tun, dass Gott etwas verändert. Dieser dritte Teil der Predigtreihe heißt ja, was Beten uns gibt. Und wir werden also schauen, welche Veränderungen durch das Gebet möglich sind oder geschehen. Das erste habe ich mal geschrieben, das Gebet bietet eine neue Perspektive. Also egal, was man betet, ob es jetzt Dank, Anbetung, Bitte, Fürbitte oder Klage ist, das Gebet verändert etwas, weil es immer Gott mit ins Boot holt. Man wendet sich ja an Gott, an Jesus und holt ihn mit ins Boot, und dadurch geschieht schon eine Veränderung in dem, wie wir Dinge betrachten und wie wir sehen. Und das ist ganz wichtig, denn du und ich, wir stecken manchmal so in Sackgassen fest, sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder vielleicht wie auf dem Foto, das ich euch mitgebracht habe, da heißt es, ein Frosch, der im Brunnen lebt, beurteilt das Ausmaß des Himmels nach dem Brunnenrand. Also wenn ich in so einer Situation gefangen bin, sehe ich nur aus meiner Perspektive die Welt. Und das Beten hat einen großen Vorteil, es hilft uns sozusagen, einen größeren Blick zu bekommen, einen anderen Blick auf eine Situation, weil ja Gott mit ins Boot kommt. Noch ein Bild, das ich euch mitgebracht habe, das ist ein Straßenbild von Bologna in Italien. Wer da mal unterwegs ist, eine Familie berichtet, dass die waren dann in diesen Straßen unterwegs, und eine Straße sah fast aus wie die anderen. Irgendwann wussten sie nicht mehr, wo sie sind, weil alles so gleich aussah. Es war schön, aber irgendwie gleich. Und dann haben sie einen Kirchturm gesehen, wir sehen mal das nächste Bild, sind auf einen Kirchturm geklettert, haben von oben auf die Stadt geguckt, haben gesagt, so kompliziert war es gar nicht. Jetzt wissen wir, wo wir lang müssen, wir wissen, wo wir sind, und wir wissen, wo der Weg lang geht, weil sie den Blick von oben bekommen haben. Sie haben nicht mehr wie ein Frosch von unten nach oben geguckt, sondern sie hatten so ein Stück Vogelperspektive bekommen, wie Gott diese Situation sieht. Und sie haben gesagt, wenn man noch höher fliegen könnte, es gibt noch ein Luftbild von Bologna, also man sieht, lohnt sich scheinbar da hinzufahren, fand ich auf jeden Fall, ich war noch nicht da, aber macht Lust, sich das anzuschauen. Wenn man ganz von oben drauf guckt, wird der Blick noch klarer, oder auf jeden Fall der Überblick wird deutlicher. Und das brauchen du und ich, weil, wie gesagt, wir manchmal feststecken in dieser Sackgasse, in so kleinen Straßen, und dann eben den Überblick verloren haben, nicht mehr wissen, wo links und rechts ist, wie es weitergeht. Und Beten öffnet Menschen die Augen für das große Bild. Wir lassen uns ein Stück mitnehmen von Gott, wie Gott die Situation schaut. Und das hilft uns, das hilft mir und das hilft dir. Ein konkretes Beispiel, wie das funktioniert, die Umorientierung im Gebet, findet man im Psalm 73. Psalm 73 ist ein Psalm, da geht es um Neid und Eifersucht. Und es geht um Menschen, denen es so gut geht, das steht im Hebräischen, die sind so reich, dass sie vor Fett nicht mehr aus den Augen gucken können, so heißt es eigentlich im Hebräischen. Denen geht es so gut, dass die Augen zugeschwollen sind, die können nicht mehr gucken. Und diese Menschen, denen es so gut geht, die schauen auf die anderen herab, behandeln sie schlecht und denken, damit komme ich durch. Sie übervorteilen andere Menschen, tun ihnen Unrecht und schwelgen sozusagen im Wohlstand. Und der Psalmschreiber, der den Psalm geschrieben hat, der verzweifelt fast daran, dass es Menschen gibt, denen es so gut geht, die von Gott nichts wissen wollen, die sogar Gott beschimpfen. Und es verändert sich für ihn gleich. Aber erst beschreibt er seinen Zustand im Psalm 73 so, wenn du einmal weiterklickst. Da sagt er selber, eins zurück bitte, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt, meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt. Der vergleicht sich mit den anderen Leuten und denkt, eigentlich ist mein Glaube doch irgendwie umsonst. Den geht so gut. Und jetzt kommt der Wechsel, das Erstaunliche. Wenige Verse später, in Vers 17, liest man dann, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ins Heiligtum Gottes gehen heißt, der ist da wirklich hingegangen. Übertragen hat das bedeutet, der ist in die Gegenwart Gottes gegangen, der hat angefangen zu beten. Und als er gebetet hat, hat Gott ihm eine neue Sicht geschenkt für die Realität der Welt. Plötzlich in der Gegenwart Gottes merkt er, diese Menschen, denen es so gut geht, denen geht es mal zwar jetzt gut, aber die blenden ganz aus, dass es mal einen Tag geben wird, an dem sie sich vor Gott verantworten müssen. Die haben gar nicht bedacht, dass Gott irgendwann ein Endgericht halten wird, in dem sich jeder Mensch verantworten wird. Und das hilft dem Psalmschreiber. Und dann kann er plötzlich schreiben in Vers 20, wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild. Also ich hoffe, ihr habt den Wechsel mitbekommen. Erst war er verzweifelt, dass es Menschen so gut geht, hat fast an seinem Glauben gezweifelt oder gehakt. Und als er merkt, dass es ein Ende gibt, mit dem die Leute nicht rechnen, dass sie irgendwann doch zur Rechenschaft gezogen werden, sagt er, das Leben dieser Menschen ist eigentlich nur wie ein Traum. Und irgendwann werden sie dastehen und merken, dass sie vor Gott nichts in der Hand haben. Gott wird sie hinwegwischen, sagt er dann, wie so ein Traum. Der Asaf in der Begegnung mit Gott bekommt einen neuen Blick und kann Situationen anders einordnen. Und das brauchen du und ich, denn wir werden mit Problemen konfrontiert, die manchmal nur so sind, dass man den Überblick verloren hat und vielleicht nach oben schauen muss, aber manchmal gibt es auch Probleme, die wirklich groß sind, bedrohlich sind. Umso nötiger ist, dass man dann den Blick hat, wie Gott damit umgeht. Wisst ihr, wenn man anfängt zu beten, bekommen Dinge, werden die in die richtige Relation gesetzt. Dann sagt Gott nicht, die Probleme sind klein, aber er sagt, ich bin größer als die Probleme. Und ich kann damit umgehen. Ich nehme die Probleme ernst und dich auch, aber ich bin in der Lage, damit fertig zu werden. Wir alle kennen die Geschichte, Lieblingsgeschichte der Kinder, auch von meinem Sohn, Goliath, David und Goliath. Der kleine David, der zum großen Goliath kommt. Und David macht genau das. Der rechnet mit dem, wer Gott ist. Er sagt dann in 1. Samuel 17, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes, des Gottes, der für Israels herkämpft. Und dann mit dieser Perspektive schleudert er seinen Stein, besiegt den Riesen, weil er weiß, Gott ist größer als jeder Goliath. Also der erste Gedanke, beten hilft uns, weil es uns eine neue Blickrichtung gibt. Es zeigt uns das Leben mehr aus der Perspektive, wie Gott es sieht. Und das ist für uns unwahrscheinlich wichtig. Darum konnte der Theologe Hermann Bezel das so formulieren, durch Gebete weicht der Staub von der Seele, die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen. Weil wir eben Gott mit ins Boot holen. Der zweite Gedanke, neue innere Kraft. Also was bringt uns Gebet? Unwahrscheinlich viel, denn es verbindet uns mit Gott selbst. Es geht weg von meinen Möglichkeiten und rechnet eben mit dem, wer Gott ist, was Gott tun kann. Und wisst ihr, das Wichtigste, was Jesus mit seinen Jüngern mitgegeben hat, jemand hat das mal so, das werdet ihr gleich lesen, Andrew Murray, wenn er das zeigt, ich fand das Zitat sehr passend. Er hat gesagt, Jesus lehrte seine Jünger niemals, wie sie predigen sollten. Er lehrte sie nur, wie sie beten sollten. Es ist wichtiger, dass wir wissen, wie wir mit Gott reden können, als dass wir wissen, wie man zu den Menschen spricht. Nicht die Vollmacht Menschen gegenüber, sondern die Vollmacht bei Gott steht an erster Stelle. Weil Beten uns mit Gottes Kraft verbindet. Unsere Vollmacht als Christen kommt nicht von dem, wer wir sind, was wir haben, sondern von der Autorität dessen, in dessen Namen wir unterwegs sind, wer Jesus ist, wer Gott ist. Das ernste Gebet vermag viel, heißt es mal im Jakobusbrief, weil es uns mit Gott verbindet, mit der Kraft Gottes rechnet. Darum wird man im Epheser 6, das so schön gesagt in Vers 1, am Ende des Epheserbriefes sagt Paulus der Gemeinde, seid stark, und jetzt kommt es, nicht in euch selbst, in eurer Überzeugung, in dem, was ihr könnt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann malt er dieses bekannte Bild mit der geistlichen Waffenrüstung, haben wir schon unzählige Predigten drüber gehört. Die Christen sollen den Gürtel der Wahrheit anlegen, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe des Evangeliums, des Friedens, sollen den Schild des Glaubens gebrauchen, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes als Waffe gebrauchen. Er zeigt ihnen sozusagen das Bild eines römischen Soldaten und gebraucht damit etwas, was von Gott selber im Alten Testament gesagt wird. Im Alten Testament wird Gott als Kämpfer, als Krieger beschrieben. In Jesaja 59, Vers 17 heißt es, er, also Gott, zieht Gerechtigkeit an wie ein Panzer, setzt den Helm des Heils auf sein Haupt und so weiter. Da wird gesagt, Gott ist eigentlich der Krieger und er sagt jetzt den Christen, das dürft ihr euch jetzt anziehen, was mir eigentlich gehört. Das dürft ihr euch aneignen. Und Paulus sagt es den Christen, nutzt das, was Gott euch schenkt. Das sind alles Rüstungsteile, die Gott, wo Gott dahinter steht. Das sind nicht von Menschen gemachte Dinge. Also das sollen sie in Anspruch nehmen. Und wie sollen die Christen das tun? Das erklärt Paulus am Ende von Kapitel 6. Da sagt er nämlich den Christen in Ephesus in Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Sagt Jesus, bleibt im Gebet dran. Das Gebet hilft euch sozusagen, diese Waffenrüstung anzuziehen, sie in Anspruch zu nehmen. Manche haben versucht, das Gebet als ein Teil dieser Waffenrüstung zu sehen, aber das macht Paulus nicht. Paulus führt das da nicht auf. Und man kann also vielmehr sagen, das Gebet ist so der Rahmen, der uns hilft, dass wir das nutzen können, dass wir so auftreten können, dass wir diese Vollmacht bekommen von Gott. Das Gebet ist unverzichtbar im geistlichen Ringen. Oder wie es G.I. Packer gesagt hat, beten ist ein Energiespender, weil wir Anschluss finden an Gott, der eben die Energie hat und die Energie ist und die Kraft hat. Nochmal, beten verbindet uns mit Gott selbst, denn bei ihm ist alle Kraft und Macht. Im Psalm 20 schreibt der Psalmschreiber, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, gemeint ist also auf die militärische Schlagkraft, auf die menschliche Stärke. Und dann schreibt der Psalmschreiber, wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Ja, da sagt der Psalmschreiber, für uns ist in erster Linie nicht wichtig, welche Waffen wir im Schrank haben, sondern wer unser Herr ist und von wem wir Kraft bekommen, wer uns also hilft, hinter uns steht. Wir neigen dazu, manchmal das Gebet als letztes Mittel zu betrachten. Aus Gottes Sicht ist das Gebet eigentlich die erste Wahl, die wir Christen haben. Unser erstes Mittel sollte es eigentlich sein, dass wir Gott bitten, uns zu helfen, in dem geistlichen Kampf diese Rüstung tragen zu können, bestehen zu können, weil er stärker ist als alle Gegner. Ein Zitat von Chrysostomus, das habe ich schon mal vor ein paar Jahren erzählt, ist trotzdem gut. Chrysostomus war ein Kirchenvater, wurde auch manchmal genannt Goldmund, weil er so schön formulieren konnte. Der Chrysostomus hat dann über das Gebet gesagt, das Gebet ist die Wurzel tausendfacher Segnungen. Die Macht des Gebets hat Feuer aufgehalten, Löwenrachen verstopft, Kriege beendigt, Elemente beschwichtigt, Dämonen ausgetrieben, Todesketten gesprengt, die Tür des Himmels geöffnet, Krankheiten geheilt, Städte vor der Zerstörung bewahrt. Dann sagt er weiter, das Gebet ist eine unerschöpfliche Schatzkammer, ein bodenloses Bergwerk, ein reicher und wolkenloser Himmel. Es ist die Wurzel, die Quelle, der Hintergrund tausender und abertausender Segnungen. Das hat Chrysostomus gesagt, weil er wusste, es verbindet uns mit Gottes Kraft. Eine Geschichte dazu, die ich ganz schön fand, das bekannteste theologische Seminar, oder wahrscheinlich das bekannteste, ist das Dallas Theological Seminary in Dallas, 1924 gegründet. Ziemlich direkt, kurze Zeit nach Gründung, gab es, wie jedes theologische Seminar das erlebt, finanzielle Engpässe. Die hatten verschiedene Kredite zu bedienen. Alle am gleichen Tag, sozusagen zur gleichen Zeit, mittags um 12, sollten sie alle Kredite zurückbezahlen. Morgens an diesem Tag war das Geld nicht da und die ganzen Lehrer, Dozenten des Seminars trafen sich also zum Gebet. Was soll man dann auch noch machen, außer beten, wenn es so eng wird? Ne? Also Gott lässt sich manchmal Zeit, wenn solche Dinge sind. Ne? Der fordert manchmal das Vertrauen der Leute. Und dann wird also beschrieben, wie die Dozenten sich dort saßen. Dazu gehört auch Harry Ironside. Und er hatte dann gebetet auf seine erfrischende Art. Herr, wir wissen, dass das Vieh auf 1000 Bergen dir gehört. Bitte verkauf einiges davon und schick uns das Geld. Gibt einen Bibelvers, wo das so heißt, alles Vieh und so gehört Gott. Also verkauf Vieh, schick uns das Geld. Was sie nicht wussten, in der Zwischenzeit kam ins Sekretariat ein großer Texaner mit Cowboyhut, wie man es so aus dem Film kennt, mit offenem Hemd und sagt, hallo, gerade habe ich drüben in Fort Worth 2 Wagenladungen Vieh verkauft. Ich wollte ein bestimmtes Geschäft mit dem Geld abschließen, aber das hat einfach nicht geklappt. Also ich konnte das Geschäft nicht abschließen. Jetzt habe ich das Geld und es war mir so, als wollte Gott mir sagen, ich sollte euch das Geld bringen. Ich weiß nicht, ob ihr es brauchen könnt. Aber hier ist der Scheck, er legte den Scheck auf den Tisch. Die Sekretärin hat sich, was man sonst nicht macht, herausgenommen, die Gebetsveranstaltung zu unterbrechen, mit dem Scheck also da reinzugehen. Der Scheck war im Prinzip genau die Summe, die sie geschuldet haben, das Geld, was sie brauchten. Der Direktor des Seminars hat den Scheck gesehen, die Summe gesehen, der hieß Dr. Schäfer und hat dann zu dem Harry Ironside gesagt, Harry, Gott hat gerade das Vieh verkauft. Wir können die Rechnung bezahlen. Ich finde, dass es gibt viele Beispiele, dass Gott Gebet erhört. Und darum war es uns auch so wichtig, dass wir immer wieder davon erzählen, weil wir es nötig haben, weil es uns gut tut. Und ich wünsche dir und mir, dass wir sagen können, wie David im Psalm 20, ne, nicht Wagen oder Rosse, sondern am Ende, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Der dritte und letzte Gedanke, warum, was Beten bringt, es bringt uns in Begegnung mit Gott. Das ist das höchste Vorrecht des Gebetes, dass wir mit Gott selber Gemeinschaft haben dürfen und reden dürfen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Beten deshalb so eine gesunde Ehrfurcht braucht, ne? Weil ich trete ja vor Gott, der, wir haben es letzte Woche gesagt, der gleichzeitig der Herr der Herren ist, aber auch mein Vater und mein Freund. So eine gesunde Ehrfurcht braucht es. Wir haben uns erinnert, ich habe von Mose erzählt, wie Mose also gebeten hat, dass Gott an ihm vorbeigeht, wenn er an ihm vorbeigeht, dass er ihm ins Gesicht schauen darf. Und dann haben wir letzte Woche gehört, dass Gott Mose gesagt hat, das geht nicht, wenn du mir ins Gesicht siehst, musst du sterben, das überlebt kein Mensch. Und dann habe ich gesagt, dass Gott die Hand über Mose gehalten hat und Gott hat Mose vor Gott geschützt. Soweit ist hoffentlich die Erinnerung vielleicht noch da. Das war so der Gedanke des letzten Woche. Der Mose hat also gebetet, Herr, zeig mir dein Angesicht. Zeig mir deine Kraft, deine Gnade, deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Schönheit. Der Kern seines Gebetes war eigentlich: Herr, ich möchte dir selbst begegnen, in deine Gegenwart treten. Auch wenn er Gott nicht ins Angesicht sehen durfte, hat dieses Gebet, die Begegnung allein, dass Gott an ihm vorbeigegangen ist, Mose trotzdem verändert. Wer betet wie Mose, bei dem verschiebt sich der Brennpunkt von sich selbst weg zu Gott, der begegnet Gott selbst. Und für Mose war alles anders. Als Mose vom Berg kommt, nachdem Gott an ihm vorbeigegangen ist, heißt es nämlich plötzlich in 2. Mose 34, Vers 29, als Mose mit den beiden Gesetzestafeln in der Hand wieder vom Berg herabkam, lag auf seinem Gesicht ein strahlendes Leuchten, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Mose hat das vielleicht selber gar nicht bemerkt. Aber Menschen, die Mose gesehen haben, haben gemerkt, der kommt aus der Begegnung mit Gott. Menschen waren erschrocken, Mose zu begegnen. Der musste sich erst eine Zeit lang verstecken, sozusagen, weil er so verändert war aus der Begegnung mit Gott. Jetzt hat Mose die Kraft, die Vollmacht, seinen Dienst tun zu können, weil er aus der Begegnung mit dem Herrn kommt. Was heißt das für uns? So, wir können ja nicht mehr wie Mose jetzt auf den Berg steigen und Gott so begegnen. Aber wir dürfen Gott im Gebet begegnen. Und das ist ein besonderes Vorrecht, dass du und ich mit Gott sprechen dürfen. Und so wie Mose verändert wurde in der Begegnung mit Gott, werden wir auch verändert. Also vielleicht nicht, dass wir so strahlen, dass die Leute weggucken müssen, aber dass man es merkt, dass Leute uns das abspüren, woher wir kommen, was uns trägt, mit welcher Vollmacht wir unterwegs sind. Edmund Clowney hat gesagt, Gott ist gegenwärtig, das Gebet ist durchdrungen von dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Wenn du betest, hat Gott versprochen, dir im Gebet ganz persönlich zu begegnen. Und das kann sehr verschieden aussehen. Zum einen darf ich das einmal mit dem Verstand glauben. Ich merke nicht immer wie Mose, dass mein Gesicht leuchtet. Oder ich merke auch nicht vielleicht immer, dass ich ganz glücklich bin, weil ich es vielleicht gar nicht so realisiert habe. Aber ich darf es mit dem Verstand zuerst glauben, dass ich Gott begegnet bin im Beten, weil Gott es so gesagt hat. Christoph Lenzen, ein Kollege von mir, hat das so formuliert: Wir leben unter einem geöffneten Himmel. Deswegen mag ich den Begriff, also zweimal mag ich den Begriff der Erweckung. Ja, wir brauchen dringend ein Aufwachen für die ultimative, maximale Gegenwart Gottes in unserem Leben. Müssen wir um diese beten, ringen, kämpfen, irgendwas leisten? Nein, wir brauchen schlichtes Aufwachen, Bewusstwerden, Gewahrwerden. Einfach glauben und akzeptieren, wenn ich bete, komme ich in Gottes Gegenwart. Und ich bin überzeugt, dass das auf uns abfärbt. Es gibt die Geschichte von dem Mann, der immer in die Kirche geht und sich vors Kreuz setzt. Irgendeiner fragt ihn, warum er das macht. Und dann sagt er, ich halte meine Seele in die Sonne. Er begegnet Jesus, hält die Seele in die Sonne. Das tut uns gut. Das fällt auf uns zurück. Und das wird manchmal dann sogar sichtbar im Gesicht, dass man merkt, da hat jemand wirklich Zeit mit Gott verbracht. Ein zweites, man kann es aber nicht nur mit dem Verstand glauben, man kann die Gegenwart Gottes manchmal sogar im Herzen erfahren. Man kann das nicht nur verstandesmäßig erfassen, manchmal ist man im Herz bewegt. Das passiert vielleicht nicht ganz oft, aber ich glaube, jeder von euch, der gebetet hat, hat das vielleicht schon mal erlebt, dass er den Eindruck hatte, heute ist Gott mir besonders nah. Es wäre, als wäre jemand hier. Oder William Guthrie, 17. Jahrhundert, ein schottischer Pastor, hat es einmal so beschrieben: Sie ist eine herrliche Kundgabe Gottes an die Seele, ein Ausströmen der Liebe Gottes in das Herz. Sie ist etwas, das man leichter fühlen als beschreiben kann. Keine hörbare Stimme, aber ein Sonnenstrahl der Herrlichkeit, der die Seele mit Gott erfüllt, der da Leben, Licht, Liebe und Freiheit ist. Wie bei jener Stimme, die sagte zu Daniel, du bist von Gott geliebt. Dass man mal gebetet hat und kam da raus und dachte, ja, Gott liebt mich. Oder einfach sowas gespürt hat, dass Gott da ist. Tiefes Angenommensein, geliebt sein durch die Gegenwart Gottes. Und ein drittes, Wenn man Gott begegnet, kann sogar das Leben ganz auf den Kopf gestellt werden. Ein bekannter Mathematiker, Intellektueller, jeder kennt ihn, vielleicht nicht mit Liebe, weil man aus dem Mathe- oder Physikunterricht kannte, Blaise Pascal, danke, lebte 1623 bis 1662, war ein Philosoph, Mathematiker, Christ, einer der größten Köpfe in der Geschichte der Christenheit und Menschheit vielleicht. Als er gestorben ist, hat man im Innenfutter seines Mantels einen eingenähten Zettel gefunden, auf dem er ein Erlebnis beschrieben hat, das er eines Nachts gehabt hatte. Und da schreibt Blaise Pascal: Jahr der Gnade, 1654, Montag, der 23. November. Seit ungefähr abends, 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer! Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Also Pascal schreibt über eine Begegnung, die er hatte mit Gott. Der glaubte schon vorher an Gott, aber eines Abends hat ihn das Gebet so gepackt, dass er gemerkt hat, der Gott, an den er glaubt, ist nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott von Abraham, Jakob, Isaak, sein eigener Gott. Und das hat sein Leben verändert und geprägt. Der hatte schon vorher das Kopfwissen und jetzt hat es ihn im Herz erwischt, ne, dass ein anderer in seinem Glauben bestätigt, ermutigt wurde auf ganz besondere Art und Weise. Auch das kann passieren, wenn man Gottes Herrlichkeit begegnet, dass man anders mit Dingen umgehen kann. Ein letztes Beispiel von Max Lucado, der hat einmal beschrieben von einem jungen Mann, der mit 16 Jahren verstorben ist. Der litt an einer unheilbaren Krankheit. Ihm ging es am Anfang auch sehr schlecht. Diese Krankheit hat dazu für gesorgt, dass er nicht so leben konnte wie andere Jugendliche. Er konnte nicht Rollschuh fahren. Er hatte vieles nicht mitgemacht. Kein Fußball spielen, keine großen Verabredungen. Aber dieser junge Mann, Tyler, der hat Jesus kennengelernt in dieser Krankheit. Und das hat ihm geholfen. Der Tyler hatte durch seine Krankheit eine Zeit lang gar nichts mehr hören können. Er war taub geworden. Und dann, durch die Begegnung mit Gott, hat Gott ihm 3 Geschenke gemacht. So beschreibt das die Familie von ihm. Tyler hat 3 Geschenke von Gott bekommen. Das erste Geschenk war, dass er die letzten Monate seines Lebens plötzlich wieder alles hören konnte. Sogar flüstern, wenn Leute geflüstert haben. Gott hat ihm nochmal sein Gehör geschenkt für die letzte Abschiedsreise. Seine Eltern konnten mit ihm reden. Eines Nachts hat er eine Stimme gehört, das war das zweite Geschenk von Gott. Er hat eine Stimme gehört, die ihn bei seinem Namen gerufen hat und ihn eingeladen hat zu dem Fest, das ihn erwartet im Himmel. Dass Gott ihm gesagt hat, ich warte auf dich. Es ist alles vorbereitet. Und das dritte Geschenk war, dass er selber anderen Menschen noch was geben konnte, denn als er wirklich ans Sterben ging, wollten nur seine Eltern erst bei ihm sein. Er hat gesagt, nein, meine Brüder und meine Schwestern sollen auch alle mit dabei sein. Die waren alle mit im Raum. Und dann hatte er von Gott diese Größe oder dieses mitbekommen, dass er jedem seiner Geschwister, auch wenn ich nicht mehr groß sprechen konnte, so ein Herzzeichen machen könnte und sagen könnte, ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Und die Familie konnte später sagen, der Raum war von einem unerklärlichen Frieden erfüllt, was man so nicht erklären kann, weil Gottes Gegenwart mit durch das Beten in der Gegenwart dieses jungen Mannes war, der dann relativ früh Gott begegnet ist. Also was will ich sagen zu dem dritten Gedanken? Beten ist nicht so sehr eine Methode, Gott ins Boot zu holen, sondern Beten ist vor allem die Möglichkeit, Gott selber zu begegnen, mit Gott selber zu reden. Glaubt mir oder nehmt es mir ab, das ist das größte Geschenk, das Gott uns machen kann, dass wir mit ihm reden können. Und dass wir wissen, der hört auch zu. Der ist für uns ansprechbar. Was möchtest du? Meine Empfehlung an dich und mich ist, dass wir es wie Mose machen und vielleicht mal diese Woche bitten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. beim Beten, wie immer das dann aussieht. Aber lass es mich einfach sehen oder spüren, dass du lebendig bist, dass du da bist. Und Gott wird das dann so umsetzen, wie es für uns gut ist. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Lohnt sich Beten? Was gibt uns das Beten? Zum einen, ich habe gesagt, Beten schenkt uns eine neue Perspektive. Es holt Gott mit ins Boot, wir können Dinge anderes sehen und darum brauchen wir das, ist es wichtig. Es schenkt die richtige Relation zu manchen Thematiken. Das Zweite war, dass wir gehört haben, Gott verbindet uns mit Gottes Möglichkeiten. Ich bin nicht mehr an das gebunden, was ich kann, sondern ich darf jetzt in Anspruch nehmen, was Gott kann und ihn bitten, mir zu helfen, in meinem Leben etwas zu bewirken, der viel mehr kann als ich. Und das Letzte, was wir gehört haben, dass Gott uns vor allem verbindet mit ihm selbst. Das Gebet bedeutet, dass wir Gott begegnen dürfen. Wir dürfen den Herrn der Herren begegnen. Mehr brauchen wir nicht, mehr geht nicht und mehr möchte ich eigentlich auch nicht. Und ich wünsche dir und mir, dass wir darum beten können, Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Ich bete. Herr, ich danke dir für Mose, der dieses Gebet gesprochen hat, deine Herrlichkeit sehen zu dürfen. Und wenn wir beten, dann wollen wir dich auch bitten, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen, dass wir es mit dem Verstand glauben dürfen, manchmal auch im Herz erleben dürfen und vielleicht sogar manchmal wie der Blaise Pascal, dass es unser Leben ganz auf den Kopf stellt. Aber ich danke dir, dass jede Begegnung mit dir uns gut tut. Das ist so, als wenn wir unsere Seele in die Sonne halten. Es färbt auf uns ab und es ermutigt und erbaut uns. Danke, Herr, dass Gebet so viel verändert und so viel bewirkt, dass wir diese neue Perspektive bekommen, dass wir an deiner Kraft Anteil haben und mit dir selber ins Gespräch kommen können. Ja, lass das unser Gebet werden, dass wir deine Herrlichkeit sehen können beim Lesen der Bibel, beim Beten, bei der Begegnung mit dir. Und danke, Herr, dass das unser Leben prägen wird, so wie es das von Mose geprägt hat oder von Pascal oder von dem jungen Tyler, dass das in unserem Leben etwas macht, was dir Ehre gibt und uns hilft. So wollen wir dich loben und preisen und dir danken. Amen.